Wer letzten Sonntag da war, der hat gehört, dass wir den Rand eines Blechkuchens gegessen haben. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, ist nicht schlimm. Fragt nachher eure Nachbarn, dann gibt's wieder Kommunikation. Das ist ganz gut. Aber dass ich heute dran bin, den Rest vom Blechkuchen zu servieren. Ich hoffe nicht, dass wir uns dabei überfüttern. Ich glaube nicht, ich bin guter Zuversicht, denn das ist ein wunderbarer Kuchen. Ich beginne mal mit einem Zitat. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn. Ich habe jetzt nicht dahin geschrieben, von wem das Zitat ist, aber ich glaube, viele kennen das. Ja. Martin Luther. Er lebte in Furcht vor einem strafenden Gott. In Angst. Er war ein Gequälter. Er war ein Getriebener. Durch das schwere Gewissen, was er mit sich herumtrug. Die Lasten. Er versuchte sich zu geißeln, um das loszuwerden, vergeblich. Ein Gequälter, bis er die Bedeutung unseres heutigen Predigttextes erkannte und uns noch heute weitergab. Das ist folgender Vers. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, das ist die Schlachterübersetzung, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Außerhalb des Gesetzes. Wenn ich so an die vergangenen Predigten denke, und da ist Wahres gesprochen oder ist Wahrheit gesprochen worden durch den Heiligen Geist, dann muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist sehr gut. Das sagt auch derjenige, der dieses hier geschrieben hat, dass das Gesetz gut ist. Das sagt die Bibel, das sagt das Alte Testament, das sagt das Neue Testament. Warum? Ist das Gesetz so gut? Darf ich das mal so lässig ausdrücken? Weil es uns zeigt, wie Gott tickt. Weil es uns Gottes Wesen und Charakter offenbart. Weil es uns seinen Willen zeigt. Es ist eine Blaupause der Gedanken Gottes. Und für uns Christen, es gibt uns eine Orientierung, eine wunderbare Orientierung, was denn ein heiliges Leben ist. Ein Leben, das Gott gefällt. Das ist das Gesetz. Das Gesetz ist deshalb vollkommen, weil es von Gott kommt. Und weil Gott vollkommen ist, so ist auch sein Gesetz absolut vollkommen. Nun, das Gesetz trennt aber auch Gott und den Menschen. Es wird niemand gerettet auf der Grundlage des Gesetzes. Es wird niemand der Hölle entgehen, wenn ich das mal so krass ausdrücken darf, auf der Grundlage des Gesetzes. Es wird niemand ewiges Leben haben auf der Grundlage des Gesetzes. Es wird niemand ein Freund Jesu genannt werden auf der Grundlage des Gesetzes. Es wird niemand erlöst, es wird niemand gerecht auf der Grundlage des Gesetzes. Und auch auf der Grundlage des Gesetzes können wir das nicht erleben, was uns diese wunderbare Jahreslosung dieses Jahr zuspricht. Einen neuen Geist und ein neues Herz und ein neues Leben, Erneuerung, das können wir nicht erfahren auf der Grundlage des Gesetzes. Ich gebe euch mal drei Modelle der Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen. Das obere Modell zeigt eine Trennung zwischen Gott und Mensch, weil das Wesen Gottes so ganz anders ist als das Wesen des Menschen, weil die Natur des Menschen eine sündige ist und Gott heilig ist. Das verstehen wir von der Bibel her. Das zweite Modell weist eine Überlappung auf zwischen Gott und Mensch, weil ja der Mensch auch nachgewiesenermaßen gute Werke tun kann, relativ gesehen, in den Augen der Menschen zumindest, aber auch Gott freut sich darüber. Das lesen wir in der Bibel auch. Ja, da gibt es so eine Überlappung, ja, in diesem Modell. Und das letzte Modell sagt uns, da ist eine Einheit zwischen Gott und Mensch, eine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Frage an euch. Eins dieser Modelle ist falsch. Ich möchte mal gerne Handzeichen. Wer meint das Erste? Wer meint das Zweite? Wer meint das Dritte? Okay, danke schön. Das zweite Modell ist definitiv falsch. Es entspricht nicht der Realität. Es entspricht nicht der Realität. Lasst mich das mal untermauern mit diesem Vers, der aus Jakobus 2,10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig. Nochmal, wer das ganze Gesetz hält, sich aber nur in einem kleinen Strichlein verfehlt, in einem winzigen Gebötlein. Gibt's nicht Gebötlein, ne? Alles ist wichtig, ja. Verfehlt. Der ist an allem schuldig geworden. Liebe Gemeinde, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr sagt, ja, das ist so. Wisst ihr, das geht den modernen Menschen und wahrscheinlich auch den Menschen von damals sowas von quer. Das geht dem sowas von quer. Das wäre doch so, als wenn du hast gestohlen und aufgrund des Strafgesetzbuches wirst du vor Gericht gestellt und du wirst aufgrund des Strafgesetzbuches verurteilt. Und zwar wegen Diebstahls. Niemand würde auf die Idee kommen, dich gleichzeitig wegen Mord und Rufmord und all dem Ganzen zu verurteilen, sondern nur wegen Diebstahls. Das, was du begangen hast. Hier ist es anders. Ein kleines Gebot übertrittst du und schon ist die ganze Gemeinschaft mit Gott weg. Ich zehre heute ein bisschen von den Illustrationen aus vergangenen Predigten. Ich hoffe, ihr werdet mir das nachsehen. Schaut euch das an. Ich hoffe, dass das hinten erkennbar ist. Das zeigt naturwissenschaftlich ausgedrückt die Diffusion von Tinte in klarem Wasser. Da ist ein Glas mit klarem Wasser und da füllt man einen Tintentropfen hinein. Und dann kann man schön sehen, wie der das Wasser marmoriert, wie der so langsam durchdiffundiert durch das ganze Wasser. Und am Ende kriegen wir ein Glas Wasser, das völlig blau ist. Das ist die eine Sünde, die uns völlig blau macht. Dann sind wir aufgrund des einen Gebots nicht mehr kompatibel mit Gott. Zwei Geräte sind kompatibel, wenn man sie vernetzen kann und sie dann miteinander arbeiten können. Oder? Ich bin kein Techniker, aber das wird so sein, ne? Rainer, du sagst ja, dann bin ich beruhigt. Ja? Dann können sie miteinander arbeiten. Wenn du eine Bluttransfusion brauchst, dann brauchst du Blut, das kompatibel ist mit deinem, sonst wirst du sterben. Wir sind nicht kompatibel mit Gott, nur wenn es eine Sünde gibt. Er kann dann nicht mit uns arbeiten, er kann dann nicht mit uns leben, er kann dann nicht mit uns vernetzt sein und verbunden sein. Deshalb, liebe Gemeinde, bedeutet eine einzige Sünde den Totalverlust der Gerechtigkeit. Das ist krass, oder? Das ist echt krass. Stell dir vor, du hast einen Kratzer an dem Seitenspiegel deines Autos und du musst das ganze Auto verschrotten. Ja, so ist das. Und es scheint euch aufgrund dessen ganz logisch, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das möchte ich nochmal herausstellen. Es geht hier nicht um eine Gerechtigkeit, von der wir denken, dass es eine sei. Oder um eine Gerechtigkeit, wie der Mensch sie sich so vorstellt. Oder wie sie vielleicht auch in unseren Gesetzbüchern stehen. Es geht nicht weniger um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Um diese Gerechtigkeit geht es. Was Gott sagt, was gerecht ist, das zählt. Und es wird sehr schnell deutlich, dass wir diese Gerechtigkeit nur außerhalb des Gesetzes erringen können. Da gibt es keinen anderen Weg. Warum ist das so? Das haben wir letztes Mal gehört. Ihr könnt es noch mal lesen. Ist jetzt nicht hier stehen. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wolfgang Jung hat uns das letzte Woche sehr intensiv und deutlich gemacht, keiner ist gerecht. Ja, deshalb hier nur ganz kurz der Hinweis nochmal darauf. Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes. Gut. Da haben wir einen schönen Vers. Vers 24 unseres heutigen Textes. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Ja? Die Logik ist klar. Wir können aufgrund des Gesetzes, durch das Gesetz, auf der Grundlage des Gesetzes, vor Gott niemals Gerechtigkeit erzielen, also muss es außerhalb des Gesetzes sein. Und Gott in seiner Güte hat gesagt, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, allein durch den Glauben. Das werden wir nachher noch sehen. Wisst ihr, dass ich eben gesagt habe, da war ein Gedanke, der dem Denken des modernen Menschen total quer geht? Hier ist wieder so einer. Hier ist wieder so einer. Ohne Verdienst gerecht. Ohne Verdienst gerecht. Stellt euch das mal vor. Worauf beruht unser Selbstwertgefühl? Unser Selbstwertgefühl beruht nachgewiesenermaßen auf Erfolg. Auf Leistung. Auf der Anzahl der Facebook-Freunde. Der Klicks im Internet für deine Ideen. Deinem Ansehen. Den Statussymbolen, die du hast. Auto, Besitz. Wie viele Leute zu deinem Geburtstag anrufen? Bei Christen ist das auch so. Worauf beruht mein Selbstwertgefühl? Auf dem Amt? In der Gemeinde? auf der Anzahl der Menschen, die ich hier mit in die Gemeinde bringe? Auf dem Lob, das ich von anderen kriege? Auf dem Lob, das du bekommst von der Gemeindeleitung? Liebe Gemeinde, wenn darauf mein Selbstwertgefühl beruht, dann ist es krank. Dann ist es krank. Dann braucht es Medikamente. Ein Kranker braucht Medikamente. Und genau das sind die Medikamente. Erfolg, Leistung, Lob, Ansehen, Image. Das sind die Medikamente für mein Selbstwertgefühl. Es ist krank. Wisst ihr, wann ein Selbstwertgefühl gesund ist? Wenn es keine Medikamente braucht. Ja, oder? Wenn es keine Medikamente braucht. Liebe Freunde, worauf beruht dein Selbstwertgefühl? Es darf beruhen, ganz allein, auf der Tatsache, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herrscher der Welten und Himmel und Galaxien, der Gott, der dich so liebt, dass er alles tut, dass er seinen Sohn dahin gibt in elendes Sterben, der sich verzehrt vor Liebe für dich, dass der zu dir gekommen ist und gesagt hat, du bist mein Kind. Ich habe dich geschaffen. Das ist der Wert des Menschen. Das ist der Selbstwert sozusagen des Menschen. Der erlöste Mensch, ich sag's jetzt mal vorsichtig, der erlöste Mensch hat daran vollkommen genug. Vollkommen genug. So, liebe Gemeinde, ich brauche euer Lob nicht. Aber das enthebt euch nicht der Verantwortung, mich zu loben. Und auch nicht der Verantwortung, mich konstruktiv zu kritisieren. Das dient der Gemeinde. Aber das soll nicht meinem Selbstwertgefühl dienen. Dafür ist Gott zuständig. Ja? Das ist der Unterschied. Ja? Wir sind dafür verantwortlich, dass wir anderen Anerkennung zollen und Ehre erweisen. Das gehört zur Gemeinde, das gehört zur Liebe in der Gemeinde. Aber es dient nicht, es soll nicht dienen unserem Selbstwertgefühl. Das ist von anderen Dingen abhängig. Ja? Okay. Deshalb ist es für den Menschen von heute und von damals wahrscheinlich auch so schwer, das zu verstehen, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Du kannst nichts tun. Erstmal. Das zu verstehen, ich sag es mal, das zu verstehen und mit dem Herzen zu ergreifen, das macht den Unterschied aus zwischen einem Leben in Frust als Christ und einem Leben in Lust. Bei Lust meine ich Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn. Das macht den Unterschied. Sabine hat es eben gebetet. Man sah mir an, ich war verliebt. Ja? Ein Leben in der Lust am Herrn. Wenn du das mit dem Herzen begreifst, dann ist der Frust weg. Dann ist der Frust weg. Dann kann ich ein unverkrampftes Leben in Christus führen. Komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt kommt eine wichtige Frage. Ja. Wir werden ohne Verdienst gerecht, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Und wir haben schon viel über Glauben gesprochen hier. Deshalb nur ganz kurz. Als Sprachstudent habe ich gelernt, Glauben ist ein Verb des Meinens und Denkens. Ja, also ein Tätigkeitswort des Meinens und Denkens. Ja, das ist es auch, aber nicht für Christen. Da hält es nicht an. Das ist nicht genug. Glauben ist ein Beziehungswort. Ein Beziehungswort. Wir kommen durch den Glauben in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, indem wir sagen, ja, ich vertraue Jesus Christus ganz und vollkommen, was meine Gerechtigkeit vor Gott angeht. Ich werfe all mein Vertrauen auf dieser Erde und im Himmel auf ihn allein. Deshalb hänge ich mich an seinen Rockzipfel und an sein Kreuz und an seine Auferstehung. Es ist ein Beziehungswort. Glauben. Wir werden gerecht. Herr Jesus, schenk mir Gerechtigkeit. Ich erwarte sie allein von dir. Das ist Glauben. Jetzt habe ich eine schwierige Frage. Wieso ist Gerechtigkeit vor Gott ohne unser Verdienst möglich? Drückt Gott ein Auge zu? Macht Gott Zugeständnisse an meine Gerechtigkeit? Macht Gott Zugeständnisse an meine Erfüllung des Gesetzes? Ich sage euch mal was aus meinem Alltag. Ich bin Lehrer und wenn ich in der Klasse stehe und Folgendes sage, also Maxchen oder Max, heute gibt es den Test zurück und du hast 21 Punkte und 21 Punkte, das ist eine 3. Aber Max, weil du so ein netter Kerl bist, weil du mir so sympathisch bist, deshalb gebe ich dir einfach eine 2. Ja? Okay? Nicht okay. Die Schüler würden sich beschweren. Die Eltern würden zum Schulleiter laufen. Und mit Recht. Und mit Recht. Gott macht keine Zugeständnisse an das Gesetz. Kein Jota, kein Strichlein. Er sagt nicht, oh ja, ja, ihr seid ja alle kleine Sünderlein. Ihr kennt das Lied von Willi Milowitsch. Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Der Herr im Himmel wird es uns gewiss verzeihen, es war immer so, es war so. So ist das nicht. Gott fordert die Erfüllung des Gesetzes. 100%. Keine Zugeständnisse. Keine 5 gerade sein lassen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Nun, Gott tut zweierlei und hat zweierlei getan, damit das möglich wird. Erstens, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und mein Zitat geht hier noch weiter, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus ist gekommen, damit er für uns das Gesetz hundertprozentig erfüllt durch ein sündloses, gerechtes Leben. Noch durch mehr, aber das mal zuerst. Durch ein sündloses, gerechtes Leben. Das hätte doch ein Mensch nicht gekonnt. Deshalb muss Jesus auch von Gott kommen. Deshalb muss Jesus auch Gott sein. Deshalb kann er nicht nur einfach Mensch sein, Prophet sein oder ein guter Kerl sein. Deshalb muss er Gott sein. Er erfüllt zu 100% durch ein sündloses Leben das Gesetz für uns. So, und da sind wir wieder in einer Situation, schon zum dritten Mal heute, wo der gesunde Menschenverstand sagt, geht das denn? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht für einen anderen ein Gesetz erfüllen. Jetzt greife ich nochmal in die Kiste der Vergangenheit. Ich muss nochmal zitieren, die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Argentinien. in Brasilien im Endspiel Deutschland gegen Argentinien. Deutschland gewann 1:0 und wurde Weltmeister durch ein Tor von Mario Götze. Mit diesem einen Tor machte der Mario Götze alle Spieler zu Fußball-Weltmeistern. Die werden offiziell Weltmeister genannt. Selbst der Lukas Podolski, der das ganze Endspiel und fast die ganze Weltmeisterschaft auf der Bank, auf der Ersatzbank gesessen hat, der wird heute offiziell Weltmeister genannt. Er hat keine Minute gespielt. Jesus hat uns zu Weltmeistern der Gerechtigkeit gemacht. Wenn wir in seinem Team spielen oder sind, wenn wir zu seinem Team gehören, wie wir zu seinem Team gehören, das habe ich eben gesagt. Die Gemeinde ist sein Team. Nicht die formale Mitgliedschaft, das meine ich damit nicht. Die Gläubigen in Christus, die auf Christus vertrauen, durch ihn kommt meine Gerechtigkeit. Die sind in seinem Team. Die sind in seinem Team. Ja, er allein macht uns zu geistlichen Weltmeistern und zu Weltmeistern der Gerechtigkeit. Jetzt gibt es noch eine Sache, die Gott erfüllt hat, die unbedingt erfüllt werden muss. Weil Gott das gesagt hat. Von Anfang an. Und Gott ändert sich nicht. Er bleibt, wie er ist. Das ist Folgendes. Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Weil Gott gerecht ist. Weil er nicht 5 Grade sein lässt. Weil er keine Kompromisse macht, weil er keine Zugeständnisse macht an deine Gerechtigkeit. Deshalb fordert er von Jesus die gesamte Erfüllung des Gesetzes und Jesus erfüllt es für uns. Und deshalb fordert er ein Sühnopfer für die Sünden. Das ist von Anfang an so gewesen. Eine Bestrafung, eine Sühne, ein Opfer. Jesus ist das auch. Jesus ist das auch. Kurzer Exkurs, ganz kurz ins nochmal zurück ins Alte Testament. Das Prinzip Sühne ist ein Prinzip Gottes. Es entspricht dem Wesen Gottes. Es entspricht dem Willen Gottes vollends. Und deshalb erleben wir auch im Alten Testament das, was hier in der Stiftshütte oder im Tempel passiert. Interessanterweise ist Sühnung, hier wie es im Neuen Testament als Wort steht, der gleiche Begriff wie der Sühnedeckel, wie der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Das gleiche Wort. Der Sühnedeckel der Bundeslade. Und was geschah dort? Im Allerheiligsten, ihr seht da Allerheiligstes, im Allerheiligsten, einmal im Jahr ging der Hohepriester ins Allerheiligste und besprengte dort den Sühnedeckel mit dem Blut von Kälbern und Tieren und Stieren, die hier am Brandopferaltar geschlachtet wurden. Einmal im Jahr für die Sünden besprengte er den Sühnedeckel. Und dann sagt uns der Hebräerbrief etwas, was wunderbar ist, nämlich dass das ein Bild ist für die wahre Stiftshütte, die im Himmel ist, wo Jesus mit seinem Blut steht und für unsere Sünden den himmlischen Sühnedeckel besprengt, den himmlischen Gnadenthron. Nur so weit. Ja, wer das verstehen möge, der versteht es. Christus hält für uns das ganze Gesetz. Christus sühnt für uns die ganze Sünde. Und stellt und erfüllt damit alle Forderungen Gottes an uns. Der Deshalb erweist, so erweist Gott seine Gerechtigkeit. So zeigt er, ich mache keine Kompromisse an das Gesetz. Jesus hat es erfüllt für uns. So, was machen wir jetzt mit dem Gesetz? Ist das Gesetz jetzt hinfällig? Ich zitiere aus unserem Text. Heben wir nun das Gesetz durch den Glauben auf, das sei ferne. Das sei ferne, wir richten es auf. Wir bestätigen es. Warum richten wir es auf? Warum? Weil das Gesetz so wichtig war, dass Jesus dafür sterben musste. Dass er in den Tod gehen musste, dass Gott seinen eigenen Sohn geschlachtet hat, damit seine Gerechtigkeit erfüllt wurde. So wichtig ist das Gesetz. Und deshalb wird es auch durch den Glauben an Christus bestätigt. Ich bestätige das Gesetz, indem ich an Christus glaube. Ich sage, ja, das Gesetz muss erfüllt werden. Ja, die Sünde muss gesühnt werden. Deshalb hänge ich mich an Christus. Wir bestätigen das Gesetz, wir richten es auf im Glauben. Nun ist es aber so, und Gott sei Dank ist es so, dass für uns Christen heute das Gesetz eine neue Rolle spielt. Eine ganz neue Rolle. Früher war das Gesetz ein Zuchtmeister. Ein Sklaventreiber, der gesagt hat, du musst das halten und B halten und C halten, du musst das alles halten. Heute ist für uns Christen das Gesetz ein Spiegel, in den wir schauen und unser neues Leben sehen. Ich sag mal Folgendes, auch ein Beispiel aus alten Zeiten. Als ich Abiturschüler war und da war ich in Mathe nicht so gut. Das war freundlich ausgedrückt, nicht so gut. Aber wir hatten zwei in unserer Abiturklasse, die waren spitze. Die waren super, von denen zehrten wir in den Klassenarbeiten. Ja, muss man nicht mit prahlen, aber es war so, ja. Und der Mathelehrer, der sagte zu mir, Werner, du musst mehr üben. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst deine Hausaufgaben gründlicher machen. Boah, dieser Mathelehrer war ein Zuchtmeister. Genauso wie die Übungen in Mathe, die waren auch ein Zuchtmeister. Waren sie ein Zuchtmeister für unsere beiden Matheasse? Die wollten doch Mathe machen. Die wollten noch mehr Übungen. Hey, Mathelehrer, gib uns mehr Übungen. Hey, wo sind die Hausaufgaben? Die waren so spitze. Die liebten das Fach. Wisst ihr, das ist unser neues Leben. Das ist unser neues Leben. Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft. Wir dürfen das Gesetz lieben. Gott lieben. Gott bietet uns das als wunderbare Speise, als leichte Speise, die nicht schwer im Magen liegt. Auf dem Weihnachtsmarkt esse ich so gerne den Backfisch und ich kann da nicht vorbeigehen, ich muss einen Backfisch essen. Und dieser Backfisch, der trieft von Fett und ich genieße das auch, wenn ich den Backfisch esse. Und später meistens bereue ich es und er liegt mir schwer im Magen. Gott gibt uns keine Gebote, die schwer im Magen liegen. Wisst ihr, wann uns seine Gebote schwer im Magen liegen? Wenn wir sie sehen als Zuchtmeister, dann liegen sie uns schwer im Magen. Wenn wir, wenn wir ein verkrampftes Christsein führen, wenn wir die Gebote als Druck empfinden, Wenn wir uns ständig ein schlechtes Gewissen machen und deshalb in Aktivismus verfallen, weil wir immer denken, wir tun nicht genug. Ich darf ein erlöstes Leben führen. Ich darf ein befreites Leben führen. Von so einem unerlösten Leben will Gott uns freimachen und sagen, das Gesetz ist gut. Ich habe es in deine Herzen geschrieben. Jetzt kommt es nämlich hier. Ich mach mal alle beiden Verse auf. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Das Gesetz als Teil von uns. Gott hat es hineingegeben durch den Glauben. Und deshalb heißt es auch, es ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, weil ich aus freiem Willen, weil ich es möchte, weil ich Gott liebe, weil ich Jesus liebe und weil ich deshalb auch sein Gebot liebe. Deshalb möchte ich es doch gerne halten und deshalb möchte ich es auch gerne verfolgen. Und ich kann es nur mit seiner Hilfe. Das ist aber ein erlöstes Leben. Das von Herzen zu wollen, das von Herzen zu erstreben. Und wenn es uns zu wenig gelingt, wenn wir doch immer wieder so zurückfallen in die Zuchtmeisterrolle oder lieber zur Sünde greifen, zum Backfisch, als zu den leichten Speisen, die Gott uns serviert, Seine Last ist leicht. Seine Last ist leicht. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und wenn wir das anders erleben, was dann? Liebe Freunde, dann geht doch auf die Knie. Dann geht doch ins Gebet, ja. Und bittet um diese Gnade. Meint ihr, Gott würde so ein Gebet nicht erhören? So halten wir nun dafür, dass wir gerecht werden vor Gott, dass wir die Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott gilt, ohne Verdienst, durch den Glauben an Jesus Christus allein und die neue Rolle des Gesetzes erkennen und das Gesetz ein Gesetz der Freiheit wird für uns. Das soll unser Gebet sein. Amen. Amen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, lass uns das erfahren. Herr, wir preisen dich. Du bist unser Heil. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist die Sühnung für unsere Schuld. Du bist unser Ein und Alles. Vater, hilf uns durch Jesus Christus, der in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, den du geschenkt hast, durch die Gnade, die bei dir ist, dass wir das Gesetz als Freiheit leben können. Amen.